Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio der Podcasts. Mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Calcio, der Podcast. Und heute sind wir nur zu zweit, Max. Lorenzo ist leider beschäftigt. Nichtsdestotrotz werden wir hier heute eine Performance ablegen, wie Vlahovic, wenn er an einen Freistoß rantritt. Wie geht's dir?
Buonasera, mein Lieber. Mir geht's kurz soweit. Zwar schon ein wenig spät, aber für den Podcast tut man ja alles.
Das ist die richtige Einstellung und freut natürlich auch unsere Hörer. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Spannendes Spiel in der Serie A, schwere Aufgaben für unsere italienischen Vertreter unter der Woche in Istanbul zugelost bekommen und natürlich auch das ein oder andere wilde Transfergerücht, denn das Fenster schließt am Donnerstag um Mitternacht und wenn kein Fax streikt, dann könnte noch so ein richtiger Hammer passieren. Das und mehr in der neuen Folge von CDP und damit starten wir rein in den dritten Spieltag. Andiamo! Lazio Rom gegen Inter Mailand, Simone Inzaghi gegen seine alte Liebe, gegen die Lazio aus Rom. Du als Interista, erste Saisonniederlage für Inter. Sag mal ein bisschen was zum Spiel. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, am Anfang haben wir ordentlich Gas gegeben, die ersten paar Minuten. Da war man relativ optimistisch. Und ja, dann hat sich's halt langsam hingeplätschert. Immobile hatte direkt die erste Chance nach einer Viertelstunde, wo es schon hätte scheppern können. Und dann hat es sich halt relativ hingezogen. Und ja, viel ist eigentlich nicht passiert in der ersten Halbzeit. Und dann auf einmal hat Milinkovic-Savic in der 40. sowas von einem Lupferpasta ausgepackt, aus, weiß ich nicht, 35 Metern, auf
aus dem Fußgelenk gechippt, ne? Wahnsinn. In den 16er aus.
Auf Philippe Andersson und der köpft das Ding halt rein und da sind dann echt Bastoni und die Marco halt wirklich wie blöd dagestanden.
Und ja, ich habe mich wundert, also wenn du so ein paar spielst, das ist traumhaft.
Also das war also der Wahnsinn, also alter Falter, also
musst du selbst als Interista sagen. Das ist ja wieder passt so ein bisschen von Modric da in der Champions League. Da musste man ja, glaube ich, auch von der Gegenseite sagen, das ist einfach Kunst. Deswegen lieben wir doch Fußball.
Das war unfassbar. Ich habe mir die Szene x-mal angeguckt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass der Kerl sich zwischen zwei Verteidigern da so durchsetzt. Aber doch, weil wirklich mit diesem Pass und diesem perfekten Pass konntest du null rechnen. Also die Marco und Bastoni sahen einfach nur dumm aus, aber da konntest du fast eigentlich nichts machen. Weil Philippe rechts außen war und die Marco war zwar eigentlich gut an ihm dran, aber in der Sekunde ist er wirklich reingestartet in die Mitte, als Savic den Ball da reingechippt hat. Und in den Bruchsekunden, da kannst du nichts mehr machen. Und da, man könnte sagen, Opa Handanovic hätte rauskommen können, aber damit rechnet ja keiner. Dann bleibt er halt die halbe Sekunde zu lange stehen und dann kommt er auch nicht mal in den Ball. Also das war wirklich, wirklich bellissimo. Also das
ist natürlich schwierig, auch aus der Distanz irgendwie noch ranzukommen, ist für einen Torhüter immer schwierig. Aber ja, du sagst es eigentlich, wäre es nicht Handanovic im Tor gewesen, ein anderer Keeper hätte es vielleicht versucht rauszusprinten. Vielleicht wäre er da nicht reingegangen, aber wissen wir jetzt nicht. Letztendlich ist ja auch irgendwo dann der Pass von Sergej Milinkovic-Savic auch belohnt worden. Ne? Also wer so einen Pass spielt, der verdient es dann auch, den Assist zu bekommen, ne? Und dementsprechend dann das 1-0. Euer Ausgleich hingegen war so ein bisschen wuselig, ne? Irgendwie Lautaro als Instinktstürmer einfach mal wieder richtig gestanden und ja. Das Ding reingenetzt.
Naja, Standardkönige halt einfach. Also die einzige Mannschaft, die halt halbwegs so gut bei Ecken und Freistößen letztes Jahr war halt die Roma und das zeigt sich ja dieses Jahr wieder, dass beide extrem stark in der Richtung sind. Und ja, Lautaro einfach Instinktstürmer. Der Ball kommt da quer rüber durch einen Dumfries, seinen Kopfball und der wirklich, das war ja nicht mal der Fuß, das war ja der große Zeh einfach nur, wie der den irgendwie da noch so berührt hat und dann ist der halt drin. War gut gemacht.
Muss auch erstmal auf Abseits überprüft werden, aber war alles korrekt. Also das war wirklich auch perfekt von Martinez, wie er sich da positioniert zum Ball. Und dann steht er natürlich einfach genau richtig. Man switcht einfach direkt weiter, weil das Spiel hat dann doch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Denn dann ist etwas passiert. Absolutes Traumtor. Luis Alberto. Pedro legt den Ball ab. Aus 20 Metern lässt er dann einfach den Ball über den Spann gleiten. Wirklich gleiten. Das war so traumhaft schön, wie er den darüber kriegt.
Das in den war Winkel. So unfassbar. Ich bin wirklich vom Laptop gesessen, hab mein Maul nicht mehr zubekommen. Ich bin wirklich nur so da gesessen so und hab nichts gesagt. So, ich denk mir nur so, Alter, okay, gut. Okay,
und das zweite schöne Tor an dem Tag, ne? Also wenn man mal bedenkt, also wenn man den Assist von Savic damit berechnet und dann das Traumtor jetzt von Luis Alberto, der irgendwie gefühlt ja nur solche Tore schießt, nur wenn so traumhafte Dinger. Wenn er mal einen schießt, dann sind die alle sehenswert. Also alle Tor des Monats like.
Ja, und gefühlt war er ja schon weg, wie Iglitare, der Sportdirektor, gesagt hat.
Ja, aber das ist Serie A. Das ist Italien. Ja, ja. Da kommen noch mal Spieler, die vielleicht andere woanders aufgegeben wurden, kriegen da wirklich noch mal ihren zweiten Frühling.
Ja. Was er dann für einen geilen Jubel gemacht hat, hier mit dem Luca Toni-Ohrschrauber dann so richtig schön in der Fankurve hier so, hier, hört ihr mich, seht ihr mich, hier bin ich, Alter, richtig geil. Aber man muss halt sagen, es war auch verdient einfach. Inter war einfach viel zu passiv danach. Wobei das Krasse war ja, direkt nach Lautaros im Ausgleich, ich glaube keine 35 Sekunden später, kam aus der linken Seite aus vollem Lauf Di Marco mit einer Flanke rein und Dumfries köpft den direkt aus 5 Metern auf den Torwart, wo ich mir denke, gut, der war krass gehalten, aber Alter, den musst du einfach nur aufs andere Eck bringen und dann ist der drin. Wirklich, das waren keine 30 Sekunden nach dem Ausgleich. Hätte das Spiel gedreht sein können, aber hätte fette Fahrradkette.
Aber das ist so ein bisschen auch Inter, ne? Also muss man ja auch am Ende sagen, ihr schafft es erstaunlich gut im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften in Italien, aus Rückständen sehr schnell wieder nach vorne zu spielen. Also da ist dann gar nicht viel Zeit, die vergeht, in der man sich vielleicht so ein bisschen selbst bemitleidet, wie man den Gegentreffer kassiert hat, sondern das wird relativ schnell akzeptiert und sich wieder auf das Ziel fokussiert, nach vorne gehen, Tore schießen. Das ist eben dieses enorme Offensivspiel, was Inzaghi da spielen lässt, was er vorher bei Lazio praktiziert hat, was er jetzt bei Inter macht. Und an einem guten Tag, den Inter dann vielleicht eben nicht so perfekt gegen Lazio eben hatte, an einem guten Tag macht Inter da direkt das 2-1 und dann werden sie das Spiel auch gewinnen. So hingegen macht Pedro kurz vor Schluss dann den Sack zu. Muss man auch sagen, hätte sonst wahrscheinlich Elfmeter für Immobile gegeben. Das war relativ klar, das Foul.
Das war ganz klar.
Lazio ist schon wieder Spielverderber, ne? Letzte Saison auch zu Hause 3-1 gegen Inter gewonnen. Da gab es ja die kuriose Szene mit dem Jubel mit Correa. Und dieses Jahr wieder 3-1. Und es bleibt dabei, Inters letzter Sieg in Rom gegen Lazio ist jetzt 4 Jahre her, 2018 zuletzt im Herbst. Ja. Scheint so langsam kleiner Angstgegner von euch zu werden, oder?
Der will seiner alten Liebe einen Gefallen tun, ich weiß es auch nicht.
Oh, das weiß ich nicht, ob er den Scudetto dafür hergeben würde. genau, Inter mit erstem Punktverlust und Lazio zeigt, weshalb mit ihm zu rechnen ist. Aber eine Sache muss man ja trotzdem noch ansprechen, weil für euch kommt es ja irgendwie noch mal dicker für Inter. Denn Romelu Lukaku hat sich verletzt und wird sowohl gegen Cremonese als auch jetzt ziemlich safe im Derby della Madonnina gegen Milan ausfallen. Ja. Gegen Bayern in der Champions League auch noch fraglich. Wie schwer, sagst du, trifft das Inter, wenn Lukaku jetzt ausfällt? Weil er ist ja gerade neu gekommen, das heißt, das Team funktioniert ja auch ohne ihn. Aber es ist natürlich trotzdem herber Schlag, wenn ein Spieler von seiner Qualität einfach in diesen wichtigen Spielen gegen den amtierenden Meister und gegen den FC Bayern in der Champions League nicht zur Verfügung steht.
Ja, Lukaku ist halt einfach ein ganz anderes Level, als es ein Dzeko oder so ist. Deswegen, das hat man allein gesehen, ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit, als Lukaku da an der Außenseitenlinie mit dem Ball entlang geheizt ist, wie so ein D-Zug, wie so ein Güterzug, der nicht aufzuhalten ist. Und erstens hat ein Dzeko das Tempo nicht, er hat auch nicht die körperliche Physis, dass du ihn da so vom Ball so schwer zu stoppen bekommst. Das ist scheiße. Ich habe ja noch am Sonntagvormittag habe ich noch die Trainingsvideos habe ich noch gesehen. Da war Lukaku noch dabei. Also das muss Sonntagnachmittag passiert sein mit der Muskelverletzung.
Das ist natürlich äußerst bitter. wichtige Spiele stehen an, auf Lukaku muss jetzt verzichtet werden, aber ich sag dir trotzdem, du hast ja auch gerade den Namen Dzeko genannt, wenn Dzeko von der Bank bringen kann, der dann eher doch Instinktstürmer wie Lautaro ist, statt einer, der die Bälle festmacht wie Lukaku, wird man ihn kompensieren können. Man hat es letztes Jahr ja auch ohne ihn geschafft, aber es ist natürlich trotzdem für ihn, sage ich jetzt, schwierig, die Taktik umzustellen, ne? Weil du natürlich schon so arbeitest, wie hast du sie liebevoll genannt, Lula, ja. Lukaku und Lautaro. Die harmonieren halt genau so, ne? Lukaku macht die Bälle fest, stellt den Körper rein, Lautaro steht genau richtig und netzt ein. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall Bayern gegen Inter. Ich freue mich richtig aufs Spiel. Ich freue mich richtig aufs Derby. Das wird richtig, richtig spannend, weil einfach, es ist einfach so schön, weißt du, das Mailänder Stadtderby hat einfach wieder Bedeutung. Es geht nicht mehr darum, wer jetzt halt Elfter gegen Zwölfter wird, sondern wer holt sich am Ende des Jahres den Scudetto.
Ja, das, ich meine, das ist ja mal noch vor dem Niveau, sagen wir es so. Also, während Dzeko auf der Bank hat, auch wenn es wirklich so ein gefühltes Altenheim mittlerweile ist, aber der, man hat es ja gesehen gegen Spezia, also wo Dzeko da die Vorlage auf Kuku gemacht hat, das, also der ist halt schon noch echt stark, also für Serie A-Verhältnisse auf jeden Fall noch sehr stark. Ob es gegen die Top 5 da Bayern, City, Paris, Gedöns reicht, who knows, aber auf jeden Fall für Serie A reicht es auf jeden Fall noch.
Und Inter hat ja auf dem Transfermarkt gut aufgerüstet. Und gut aufgerüstet hat auch Aufsteiger Monza, von denen wir vor der Saison gesagt haben, joa, Überraschungsmannschaft wird Monza nicht sein, trotz Aufsteiger, weil sie einfach mit Galliani und Berlusconi im Rücken Transfers getätigt haben, die den safen Klassenerhalt eigentlich sichern sollten. Aber jetzt, nach 3 Spieltagen, ist der Fehlstart perfekt. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Und da stellt sich natürlich irgendwie schon die Frage, was ja läuft da irgendwie schief? Weil Monza ist kein klassischer Aufsteiger. Eigentlich würde ich sagen, auf eine Stufe zu stellen mittlerweile mit Bologna oder Sampdoria. Aber dieses Jahr ist noch nicht ihr Jahr. Ist Serie A ein bisschen zu schwach? Ich befürchte nämlich so langsam, dass bis die Mannschaft eingespielt ist bei Monza, es vielleicht schon wieder Zeit ist, runterzugehen.
Also sagen wir so, sie hatten ja gegen Udine, auch wenn sie 1-2 verloren haben zu Hause, hatten sie haufenweise Chancen im Vergleich gegen Napoli und gegen das kleine Torino. Also da haben sie wirklich, waren sie gefühlt chancenlos in den 2 Spielen. Da war ja nicht wirklich viel. Aber gegen Udine hatten sie echt einen Haufen Chancen. Mamma mia, was die verballert haben. Das ist ja, also die hätten gewinnen müssen eigentlich das Spiel. Das ist das. Ich meine, ja klar, wie wir schon erwähnt haben bei der Prognose, wo ich gesagt habe, sie haben zwar ordentlich zugelegt und mit dem Abstieg wird es nichts zu tun haben. Und dabei bleibe ich auch weiter. Die werden sich jetzt mit dem gefühlt komplett neuen Kader noch dran gewöhnen. Und wenn der halt einmal am Laufen ist, dann werden die so viele Punkte holen, dass sie jetzt vielleicht, wenn sie jetzt 3 Spiele von 5 ersten 5 Spielen vielleicht nur 1 Punkt oder 2 haben oder vielleicht mal 3 haben, wird es vielleicht jetzt nicht mehr fürs gesicherte Mittelfeld reichen. Aber so Platz 12 bis 14 jetzt mit, weiß ich nicht, 7 Punkten, 6 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze, also relativ sicher, wird es trotzdem auf jeden Fall reichen. Also dafür ist die Qualität viel zu gut, finde ich.
Ein größeres Ziel werden sie wahrscheinlich auch für die Saison nicht ausgeschrieben haben, außer eben den Klassenhalt zu halten. Trotzdem natürlich, man erkennt gute Spielansätze, wie ich finde. Man hat schon in der Coppa Italia gesehen, man hat es gestern gesehen. Sie agieren eigentlich auch recht gut als Team, gerade wo man es gesehen hat vor der Führung zum 1-0. Aber letztendlich, wenn es dann gegen einen Gegner geht, der einfach abgezockter ist, der einfach ein bisschen mehr CDA-Erfahrung hat oder Spieler mit ein bisschen mehr CDA-Erfahrung, dann gehen eben genau diese Spiele verloren. Und ich letztendlich muss halt sagen, Mannschaften wie Udine sind eigentlich dafür da, also aus Sicht von Monza, die Punkte vielleicht mal mitzunehmen, die am Ende ja wichtig werden, wenn es darum geht, die Klasse zu halten. Weil jetzt gegen Napoli, Juve, Milan, Inter, diese Punkte kannst du sozusagen verlieren. Die werden auch in der Saisonplanung sicher nicht einberechnet. Davon kannst du ausgehen, dass der Verein plant mit gewissen Punkten gegen gewisse Gegner. Gegen die Großen werden da keine Punkte eingerechnet. Die sind nur on top, wenn man sie erreicht. Dementsprechend glaube ich schon, dass man sich gegen Udine mindestens einen Punkt ausgerechnet hat. Und man irgendwie schon ein bisschen von einem Fehlstart sprechen kann. Oder würdest du sagen, das ist kein Fehlstart, sondern die Mannschaft braucht einfach noch 1-2 Spiele und legt dann wirklich los?
Ich meine, wenn du selbst irgendwann in der Saison 3 Spiele am Stück verlierst oder direkt zu Beginn, es kann ja nur als Fehlstart betitelt werden. Sagen wir mal, wenn du von 3 Spielen nur einen Punkt holst, kannst du noch sagen, okay, du hast schon mal einen, aber wirklich komplett bei Null zu stehen.
Sampdoria zum Beispiel.
Ja, also dann, und vor allem bei den Ambitionen und der Kaderqualität kannst du einfach nur von Fehlstart sprechen, egal ob Aufsteiger hin oder her. Also das ist dann einfach nur Alibi-Gewisch, um es schön zu reden. Wenn du sagst, ja, wir sind Aufsteiger, da kann man 3 Spiele verlieren. Klar kann man das. Ja, ich meine, klar kannst du das mit dem Kader und es macht doch irgendwie Sinn, noch nie Serie A gespielt, aber der Kader ist auch noch komplett neu, es muss sich komplett neu einspielen, aber früher oder später wird das schon seine Früchte tragen, auf jeden Fall.
Und ja, wir haben es jetzt öfter angesprochen, Monza hat eben gut zugelegt auf dem Transfermarkt. Ich fand ganz interessant, in der Corriere della Sera hat Galliani ein Interview gegeben und da hat er schön gesagt, dass sie sich gar nicht um Icardi bemüht haben, weil sie haben noch nach einem namhaften Neuzugang gesucht, um sich nochmal stärker eben aufzustellen. Und um Icardi haben sie sich wohl nie wirklich bemüht, sondern um Paulo Dybala. Und da hatte Galliani auch seinen Agenten Jorge Mendes in sein Haus eingeladen. Nee, Jorge Antun, Entschuldigung, der andere ist von Cristiano Ronaldo. Und den hat er in sein Haus eingeladen. Oh ja, ich würde nicht ausschließen, dass Galliani auch Cristiano Ronaldo gerne gehabt hätte. Also, die spielen nur leider keine Champions League, ne? Das ist ja für CR7 das Wichtige. Nee, und er hat ihn dann nach Hause eingeladen, aber ja, die Ballas Agent wollte eben einen Club finden, der ja in Europa spielt. Und letztendlich hat er den ja auch gefunden in Form der Roma, die am Wochenende zu Gast war bei Juventus Turin. Die Ballas Rückkehr, ja, zu seiner großen Liebe zu Juventus Turin und mit einem positiven Empfang im Juventus Stadium am Ende.
Ja, das war richtig der Knaller. Also, hast ja echt gedacht, dass er hier noch ein Juve-Trikot anhat, wie sie sich gefreut haben. Aber klar, ich meine, das honoriert man da doch einfach, muss man da einfach sagen.
Und die Baller, also ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen auch auf Social Media verfolgt hast oder ihr da draußen, die uns gerade zuhört. Die Baller hatte ja auch schon im Vorfeld des Spiels mehrere Postings abgesetzt, eine Grafik gehabt von sich in einem Juve-Trikot, der sich im Roma-Trikot umarmt. Also diese Verbindung immer noch zu Juventus geschaffen hat, freiwillig, weil die Baller ist Juventus und jetzt natürlich spielt er bei Roma und er wird für die Roma alles geben. Aber natürlich, wenn er ins Allianz-Stadium zurückkehrt, wir haben 4. Spieltag gehabt, also 3. Spieltag gehabt. Das heißt, sein Wechsel ist auch noch nicht so lange her. Dementsprechend die Verbundenheit einfach noch zu groß. Und muss man auch sagen, wenn wir jetzt über das Spiel sprechen, beim Ausgleich der Roma hat er nicht gejubelt. Also die Roma ist in einer Jubeltraube zusammengekommen, die Baller nicht. Der hat sich kurz gefreut, hat dann den Ball genommen und ist wieder zum Anstoßkreis gelaufen, während er seine Teamkollegen hat jubeln lassen. Also selbst wenn er nicht mal selber das Tor schießt, wollte er nicht gegen Juventus jubeln. Und ja, macht mir irgendwie Gänsehaut und die Hoffnung, dass ich Paulo Dybala irgendwann noch mal in einem Juventus-Trikot sehe.
Ja, das habe ich auch gesehen, dass er da überhaupt nicht gejubelt hat. Also da habe ich explizit danach noch mal zurückgeschaltet, weil mir da eingefallen ist, hat er jetzt gejubelt oder nicht, weil ich mir dachte, bei dem
erstmal überprüfen, was hat er gemacht.
Ja, und dann ganz brav hier Ball genommen.
Ja, ganz brav gemacht. Fand ich gut.
Da muss man schon sagen, Chapeau, also wenn so ein legendärer Ex-Spieler das gegen Inter machen würde, so würde ich auch sagen, hier, das Trikot bleibt im Schrank.
Ja, das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Also meine Dybala-Trikots bleiben bei mir. Selbst wenn er gejubelt hätte, dafür hat er einfach zu viel für uns auch gemacht. Aber ja, sprechen wir über das Spiel. Juventus gegen die Roma, 1:1 am Ende. Nach den ersten 45 Minuten sah das eigentlich danach aus, als ob Juve ja der Roma Grenzen aufzeigen würde und sich selber für den Scudetto einschreiben möchte. Sehr starke erste Halbzeit von Juve. Einzige, was sie sich haben vorwerfen lassen können, dass sie nicht höher geführt haben, was dann am Ende sich auch gerecht hat. Und bevor wir natürlich über das 1:0 von Vlahovic sprechen, das 2:0 von Locatelli ja nicht anerkannt wegen Handspiels, dann hätte Juve eine komfortablere Führung auf jeden Fall gehabt, aber
ja, genau. Deswegen, also das war meiner Meinung nach jetzt nicht, weil hier ich Inter und das Juve, sondern meiner Meinung war es halt ein klares Handspiel mit Vorteil, weil er halt den Ball sich in den Lauf noch hat weiter vorlegen können, dass er das Tempo weiter halten kann. Also mir ist es auch erst gar nicht aufgefallen. Mir ist es auch gar nicht aufgefallen, den DAZN-Kommentatoren auch erst gar nicht, erst als
niemanden, der den Spielern auch nicht.
Naja.
Das hat sich keiner beschwert. Der Videoassistent ist von alleine gekommen.
War er kurz bei der falschen Sportart, hier beim Handball. Hier so, einmal so Basketball, hier so vordribbeln mit der Hand, zack.
Was mich natürlich dann aber geärgert hat, ist, ich gebe dir recht, kann man auf jeden Fall so auslegen, dass Vlahovic sich da den Vorteil verschafft hat. Und dann ist es ein absichtliches Handspiel und muss natürlich geahndet werden. Was mich natürlich geärgert hat, weil ich aus der Sicht von Juve so ein Spiel natürlich schaue, ist, dass Smalling zweimal mit der Hand im Spiel auch dran war, dass aber ja gar nicht weiter groß thematisiert wurde, irgendwie so ja fortgelaufen ist. Da dachte ich mir halt auch in dem Moment so, wenn bei Vlahovic der VAR sich einschaltet, wenn nicht mal reklamiert wird, aber auf der anderen Seite nicht. Ja, schade, aber letztendlich ja ein bisschen die Allegri-Krankheit. Ich glaube, das haben die Kommentatoren auch bei der Zone gesagt. Juve hat sich in der zweiten Halbzeit zurückfallen lassen, der Roma Spielanteile übergeben und die sind ganz anders aus der zweiten aus der Kabine gekommen. Mourinho hat ja auch gesagt, dass er seiner Mannschaft gesagt hat, dass er sich dafür schämt, ihr Trainer zu sein, und das muss ja wohl richtig gesessen haben, so wie die zurück aufs Feld kamen.
Tja, schön, dass du es sagst, das wollte ich gerade schon zitieren, aber ja, das ist ein typischer Mourinho halt einfach.
Kann man sich auch richtig vorstellen, wie die Spieler da wie ein Häufchen Elend in der Kabine von ihm zusammengestaucht wurden.
Ja, aber es funktioniert halt auch einfach. Muss halt auch mal ein bisschen assi sein, hier ein bisschen die Eier auf den Tisch legen. Also das ist halt Mourinho. Du siehst ja, es funktioniert. Du musst die halt richtig, richtig rannehmen, richtig auf den Tisch hauen. Dann funktioniert das auch. Und das war ja wirklich eine starke zweite Hälfte. Also das Locatelli-Tor war wirklich ein Golasso schlechthin, aber hat halt nicht gegolten. Fürs Auge schön. Aber der Ausgleich, die Vorlage zum Ausgleich. Oh mein Gott.
Durch wen?
Ah, wen wohl? Hier, die 21. Boah, meine Fresse. Das war so, die Tore in dem Spiel, ich dachte mir so, mein Gott, Alter, ey. Das ist so, dafür liebt man den Fußball, dafür liebt man den Calcio, die Serie A. Das ist ein Golasso nach dem anderen, wirklich ein Partido vom anderen Stern, das geilste Spiel des Tages. Dieser Ausgleich, boah, dieser Seitfalz hier, der da reinkam, oh, Mamma mia, ey. Ich dachte mir so, boah, Alter. Boah, Alter, zieht der Pellegrini, der Capitano, boah, zieht der die Ecke aber lang. Und natürlich hat sich dann hier Alexandro wieder gedacht, ja, Dybala wird schon aus dem Winkel ja, nichts machen. Ja,
fang ich an mit Alexandro. Oh Gott, dass der noch bei Juventus spielt und nicht in der Primavera. Meine Güte.
Und dann holt der Kerl den Seitfalls hier da raus. Ich dachte, ich spinne, ey. Und dann Abraham, klar, leichtes Ding aus 5 Metern, aber wirklich, das waren 99,9% Dybala, dieses Tor, und 0,1% Abraham. Das war wirklich so.
Und glaub mal, dass Dybala richtig heiß war, halt einfach, um Juve zu zeigen, was sie jetzt nicht mehr haben an ihm und was jetzt die Roma hat. Und so eine Vorlage zu geben, Zucker. Ja. Muss ich sagen, also, ich hätte es mehr gefeiert, wenn er ein anderes Trikot zu dem Zeitpunkt getragen hätte. Aber gut, es ist, was es ist. Und das war einfach ein traumhafter Assist. Und das ist halt Paulo Dybala. Also akrobatisch, technisch ganz stark. Und am Ende auch der verdiente Ausgleich für die Roma. Und wenn man eben so sieht, Juve hat die erste Halbzeit gewonnen, der Roma hat die zweite Halbzeit gewonnen. 1-1 am Ende, Punkteteilung. Finde ich, geht in Ordnung. Ist für Juve natürlich das zweite Unentschieden aus 3 Spielen. Für die Roma ist der erste Punktverlust nach 2 Siegen. Dementsprechend steht man weiter oben. Aber es ist der 3. Spieltag und alles ist noch so eng aufeinander. Dementsprechend bin ich gespannt, wie es weitergeht. Die erste Härteprüfung hat die Roma auf jeden Fall bestanden mit Juventus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte mir schon so, nach dem 2-0, was ja dann nicht gegeben wurde, dachte mir, okay, gut, das Ding ist fast gelaufen. Aber nachdem das nicht gegeben wurde, dachte ich mir dann so, so klassisch Allegri, in der zweiten Halbzeit werden sie vielleicht wieder schlafen. Und dann dachte mir, okay, und Mourinho wird garantiert so richtig auf den Putz hauen in der Halbzeit. Und wenn die da nicht aufwachen, dann weiß ich auch nicht. Und ja, es kam ja alles, wie ich es mir dann gedacht habe. Wobei, mit so einem Ausgleich kann ja keiner rechnen, Alter. Das werde ich mir noch oft genug anschauen.
Ich glaube, die Baller brauchte Mourinho in der Halbzeit nicht. Ich glaube, der war heiß wie Frittenfett auch schon vor der Partie. Kommen wir zum nächsten Spiel. Milan gegen Bologna. 2-0 für den Meister Leao und Giroud. Und Achtung, Wortwitz. Eine Meistergala vom amtierenden Scudetto-Sieger aus Mailand. Und kleines Kuriosum, Milan ja im neuen grünen Trikot. Und wusstest du, das ist ja eigentlich verboten in Italien seit dieser Saison, grüne Trikots als Auswärts- oder drittes Trikot zu benutzen.
Ja, wegen dem Rasen wahrscheinlich, oder weil es zu ähnlich dem Grün ist.
Genau, weil es tatsächlich die Kamera ein bisschen stört. Also es kann wohl passieren, dass wenn die Spieler grüne Trikots tragen, sie das im TV unsichtbar machen kann, wegen der Bande auch im Hintergrund. Und dementsprechend wurden die verboten, aber Milans Grün sei wohl kein Problem. Also die Farbe, also die Art des Grüns sei wohl in Ordnung gewesen, weshalb man jetzt wohl ausnahmsweise doch in diesem Trikot spielen durfte. Und ja, das Debüt darin war auf jeden Fall nicht schlecht. Bologna mit extrem offensiven Start bekommt direkt einen Konter in der 20. Minute. Milan im heimischen Stadion 1-0. Bologna weiter mutig, aber viel zu offen, viel zu hoch gestanden. Milan, zack, 2-0. Viel zu viele Räume für die Rossoneri. Letztendlich war es eine einfache Aufgabe für Milan, weil es Bologna ihn auch einfach gemacht hat.
Ja, also den ihr Neuzugang aus Brügge, den sie für 32 Riesen geholt haben, De Ketelaere, wirklich geil. Also der Ballgewinn, den er da in der eigenen Hälfte hat und dann prescht der da in die gegnerische Hälfte da rein, bis kurz vor den 16er und legt dann auf Rafael Leao rüber und der haut den da ins kurze Eck und was da Skropirski da gemacht hat, frage ich mich auch. Also, dass er sich da nach links weglegt, also so verladen lässt, wie beim Elfmeterschießen.
Ja.
Skorupski meine ich, ja genau.
Ja, absolut.
Also, das sah wirklich dämlich aus, oder was
sagst du? Er sah nicht gut aus, auf jeden Fall, nee. War auch nicht abgefälscht oder so, wo du am Ende ihn noch in Schutz nehmen kannst. Da hat er sich einfach klassisch verspekuliert. Also, ich kenn's ja selber als Torhüter. Auf die Distanz entscheidest du dich für eine Ecke? Und mir ist beigebracht worden, was ich auch früher als Kind immer dachte, was aber scheinbar gar nicht so stimmt. Man soll vergessen, dieses, du musst die kurze Ecke zumachen. Klar,
sieht das wollte ich gerade hier raus.
Ja, aber das ist an sich ist es gar nicht so korrekt, weil natürlich siehst du doof aus, wenn du auf die kurze Ecke kassierst. Aber das Wahrscheinlichste in diesem Szenario ist, dass Leao ihn ins lange Eck schiebt. Dementsprechend hat Skorupski einfach aufgrund der Distanz und der Wahrscheinlichkeit eines Stürmers sich entschieden, nach links zu gehen. Sieht dann halt nicht gut aus, wenn so ein Leao dich einfach liest wie ein Buch und dich halt so klassisch verlädt und links in die Ecke reinschiebt. Aber ja, also vielleicht ein bisschen länger stehen bleiben und Leao vielleicht zwingen, in die lange Ecke zu schießen, dann hätte er höhere Chancen gehabt. Aber letztendlich, Leao, sage ich dir, hätte den so oder so gemacht. Dafür ist er einfach zu gut.
Ja, aber das 2-0 von Giroud, das war ja auch wieder, also das wirklich, der Spieltag der Golassos bisher. Also da hat ja wirklich jedes Spiel ein geiles Tor gehabt. Vor allem das von Giroud nach dem Chip von Leao, dieser Scherenkick oder Seitfallzieher fast, das war ja wirklich echt geil. Also auch als
Lokalrival. Und noch einer, der den zweiten Frühling in Italien erlebt.
Naja, weißt du, da muss ich die ganzen Teams, die mir jetzt nicht so gesonnen sind, muss ich alle loben an dem Wochenende. Hier Vlahovic mit der geilen Bude, hier Giroud mit der geilen Bude, aber naja. Man muss es ja auch einfach anerkennen. War auch geil gemacht.
Vlahovic, Freistoß da aus, was waren das? 20 Metern unter die Latte genagelt.
Da fand ich ja den Kommentator so geil einfach von der Sauen. Ich habe da allein, weil das Tor so geil war und der Kommentator so der Knaller war, was er gesagt hat bei dem Tor, mit diesem Ui! Ist der geil! Ich habe fünfmal zurückgespult, weil ich das Tor so geil fand und den Kommentator auch, der ist richtig
geil. Ich wollte gerade sagen, wegen des Tores oder wegen des Kommentators?
Beides. Am Ende wusste ich nicht mehr, warum ich zurückschalte. Mega. Aber ja. Ja,
fantastisch. Also, wenn die Baller sie nicht mehr schießt, ich glaube, Juve hat kein Problem mehr. Vlahovic übernimmt das jetzt. Ja.
Aber Milan hat, wie du sagst, am Ende wirklich verdient gewonnen. Wobei ja Sansone einmal in der 68. Pfosten getroffen hätte, da hätte es nochmal eng werden können, aber naja, hätte fette Fahrradkette.
Letztes Spiel und eins, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe gedacht vor dem Spieltag, das wird das spannendste, das geilste, das spektakulärste Ding an diesem Wochenende. Fiorentina gegen Napoli, am Ende 0-0. Ja, die vergangenen Auftritte der beiden Mannschaften haben irgendwie ein bisschen mehr versprochen. Letztendlich gab es ein Tor, war abseits von Osimhen, ansonsten wirklich nicht viel passiert. Ich fand klar, Napoli und gerade Quara hatten viele Chancen. Raspadori immer wieder mit gefährlichen Aktionen, hat sein Debüt gegeben, genau wie Simeone in Ndombele. Aber letztendlich mehr hängen geblieben ist mir aus dieser Partie nicht. Und wenn man überlegt, letzte Folge haben wir noch die Überschrift gewählt, dass Napoli weiterhin nicht zu stoppen ist. jetzt sind sie gestoppt worden von der Fiorentina.
Ja, also die hatten wirklich von guten bis sehr guten bis zu 100%. Allein was da Lozano da quasi von der Flanke, von der Seite da, wie der den nicht reinmachen kann, aus 5 Metern daneben köpft. Also klar, es ging 0-0 aus. Man denkt sich, boah, voll langweiliges Spiel. Aber Napoli hatte schon einige Chancen, hätten gewinnen müssen eigentlich. Aber gut, wenn du ihn halt nicht reinmachst, ja, dann geht's halt 0-0 aus.
Kommen wir damit zur Übersicht des dritten Spieltags. Monza verliert 1-2 gegen Udine, dritte Niederlage im dritten Spiel. Fehlstart also für die Mannschaft von Berlusconi und Galliani. Lazio schlägt Inter mit 3-1 im heimischen Stadio Olimpico, ärgert damit Ex-Trainer Simone Inzaghi. Cremonese verliert ebenfalls zum dritten Mal in Folge 2-1 gegen Torino. Juventus und Roma trennen sich 1-1 unentschieden. Der Meister aus Mailand gewinnt souverän gegen Bologna mit 2-0. Spezia und Sassuolo trennen sich 2-2 unentschieden. Die Salernitana veranstaltet gegen Sampdoria ein Schützenfest, gewinnt 4-0. Hellas Verona unterliegt Atalanta Bergamo mit 0-1. Die Fiorentina und Napoli trennen sich 0-0. Und Lecce und Empoli ebenfalls schiedlich friedlich mit 1-1.
Und die kommende Woche haben wir mal eine englische Woche, nämlich den vierten Spieltag. Da geht es Dienstag und Mittwoch los. Und da haben wir ja unter anderem den Aufsteiger Monza, die dreimal verloren haben, mit einem durchaus interessanten Spiel auswärts bei der Roma. Und ja, meine Jungs von Inter dürfen gegen Cremonese ran, die ebenfalls mit noch 0 dastehen. Schauen wir mal, ob das zu Hause was wird. Und der Meister hat ein schwieriges Spiel auch am Dienstag bei Sassuolo. Und am Mittwoch...
Da bin ich auch gespannt. Das hat Potenzial, mal Punkte liegen zu lassen für
Auf jeden Milan. Fall, ja. Und am Mittwoch dürfen dann deine Jungs ja auch noch ran. Zu Hause gegen Spezia sollte relativ eigentlich klar sein, aber was ist schon klar heutzutage?
Ja, weil ich wollte gerade sagen, gerade bei Juve würde ich erstmal auf nichts wetten. Ja. Muss Napoli. Man ja leider sagen, also...
Ja. Mal gucken, ob Napoli dann wieder ein Scheibenschießen veranstaltet gegen den Club von meinem Schwiegervater gegen Lecce.
Ich sag dir jetzt im Podcast, ich call es 7-1 für Napoli. Was kriege ich, wenn Napoli 7-1 gegen Lecce gewinnt? Jetzt eine Wette hier. Live im Podcast.
Ja. Eine schöne Margarita werden wir uns mal sehen.
Wunderbar, Margarita, nehme ich sofort. Eine napolitanische Margarita dann.
Oh ja. Ja. Aber Bergamo hat auch durchaus, hat dann am Donnerstag noch ein knackiges Spiel gegen einen unbequemen Gegner mit den kleinen Turinern. Ja, das sind so die knackigen Spiele am vierten Spieltag, würde ich mal behaupten.
Und mit Blick auf die Tabelle sieht man ja, Napoli führt die Tabelle weiter an, dahinter Milan, Lazio und Atalanta, Torino und Roma auf dem Europa-League-Platz und Inter auf dem Conference-League-Platz, aber man muss sagen, die ersten 6 Plätze, alle mit 7 Punkten und dahinter wird's nicht gerade weniger, dementsprechend komplett spannend in Italien und wir haben es alle gesagt, dieses Jahr noch spannender als letztes Jahr und wenn das so weitergeht, dann werden wir bis zum 38. Spieltag hoffentlich nicht wissen, wer Meister wird, wer in den europäischen Wettbewerb geht und wer in die Serie B absteigen muss. Mit unserem nächsten Thema, der Auslosung der UEFA Champions League, werden wir nach einer ganz kurzen Pause fortfahren. Bleibt gespannt und bleibt dran. Bis gleich.
Werbung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Werbung Ende.
So, meine Lieben, wir sind zurück aus der Pause und nun kommen wir zur Champions League Auslosung. Da hat nämlich zum Beispiel Napoli eine richtig kracher Gruppe erwischt. Die haben nämlich den holländischen Meister in ihrer Gruppe, Jürgen Klopp mit seinen Liverpoolern und den schottischen Rekordmeister, die Rangers, die ja letztes Jahr im Europa-League-Finale gegen die Frankfurter im Elferschießen verloren haben.
Wie schätzt du da die Chancen von Napoli ein? Also du hast gerade gesagt, Liverpool mit Jürgen Klopp in der Gruppe, Ajax Amsterdam, immer schwieriger Gegner, immer gefährlich in der Champions League. Rangers, Europa-League-Finalist des vergangenen Jahres. Keine einfache Gruppe, aber mit der Qualität, die Napoli hat, ist auf jeden Fall was drin, sich gegen einen der vielleicht unteren wie Ajax oder Rangers durchzusetzen, weil ich glaube, gegen Liverpool wird es dann doch ein bisschen zu schwer. Was ist deine Einschätzung? Napoli, K.O.-Phase, Europa-League-Abstieg oder komplett raus?
Ja, komplett raus mit Sicherheit nicht. Also auch wenn Liverpool aktuell ganz schön Verletzungen hat und vielleicht noch was tun wird in der Woche auf dem Transfermarkt, früher oder später werden die sich wiederholen und werden für mich auch Erster sein. Das Ding ist, Ajax ist halt eine Wundertüte. Die haben jetzt halt Anthony zu United für knapp 100 Millionen verkauft. Aber die haben halt so viel Kohle eingenommen und haben auch wirklich so ein Ansehen, dass sie wirklich die geilsten Talente in Europa kriegen und selbst schon gestandene Spieler wieder kriegen. Deswegen, die haben sich ja Bergwijn von Tottenham geholt für über 30 Millionen. Und der zerlegt jetzt alles in Holland. Gut, das ist nur Holland, aber trotzdem.
Also oh, Ajax, die Holländer, die uns zuhören, steigen auf die Barrikaden. Aber klar, die Eredivisie ist natürlich nicht zu vergleichen mit Premier League oder der Serie A. Schwierig, aber Ajax immer gefährlich. Also ich sag, Ajax wird auf jeden Fall schwieriger zu knacken sein als Liverpool vielleicht, weil die einfach offensiver stehen. Napoli mit solchen Mannschaften ein bisschen besser kann. Vielleicht kleiner Geheimtipp für alle vom SSC Neapel, die uns zu hören. Ihr müsst nur das Feld trocken machen, weil laut Jürgen Klopp können sie dann nicht mehr drauf spielen. Also vielleicht ist das der Geheimtipp. Hast du das mitbekommen, als Liverpool neulich verloren hatte, dass das seine Ausrede war? Also, ihr habt's gehört. In Neapel, bisschen mehr Sonne drauf scheinen lassen, Rasen austrocknen lassen und dann 3 Punkte mitnehmen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall auch eine krasse Gruppe, weil Ajax kann jeden schlagen und kann aber auch gegen jeden verlieren. Das ist halt so eine Wundertüte. Aber nachdem sich ja Ajax die letzten Jahre stabilisiert hat, auch auf jeden Fall wird es eng. Wenn Napoli sein normales Level hält, werden die Zweiter und Liverpool Erster und Ajax geht in die Europa League.
Also legst du dich fest, Napoli geht in die K.O.-Phase der Champions League?
Ja, also wenn sie ihr Level halten und die Spiele nicht verlieren, zu Hause gegen Ajax und in Amsterdam, dann ja. Bei Ajax sich halt auch in einen absoluten Rausch spielen kann. Also das ist unfassbar, was die auch aufs Parkett zaubern können. Ajax hat halt auch das Level einfach, dass sie auch locker das Viertelfinale in der Champions League packen können oder das Halbfinale, wenn trotz des Ausverkaufs. Das ist halt krass.
Also ich sag tatsächlich, auch wenn Napoli eine extrem starke Mannschaft hat und das Potenzial hat, auch in dieser Gruppe weiterzukommen, wie du es gerade gesagt hast, Ajax einfach eine Champions-League-Mannschaft, Liverpool wird es sich nicht nehmen lassen und am Ende ist vielleicht die Dreifachbelastung für Neapel auch mal wieder zu hoch. Ne? Das war ja auch die letzten Jahre immer mal wieder das Problem. Abstriche wurden dann immer in der Champions League gemacht und deswegen glaube ich, dass Neapel mit der Europa League sich zufrieden geben wird, wenn dann eben dafür in Italien in der Serie A ein bisschen mehr kommt. Dementsprechend sage ich Liverpool, Ajax, Napoli und Rangers die Reihenfolge bei mir. Gruppe C. Deine Interisti gegen Bayern, Barcelona und Viktoria Pilsen. Wie viele Defibrillatoren hast du gebraucht nach der Auslosung?
Erst zu viele und dann dachte ich mir, ja, dann gibt's halt keinen Patzer Inter, weil Inter verkackt halt gern gegen die Kleinen immer. Das ist halt das.
Und also wenn ihr Bayern und Barca schlagt, gegen Pilsen verliert, dann reicht das für die K.O.-Phase.
Quasi, ja.
Du als geborener Münchner, aber Interista, werden wir dich in der Allianz Arena sehen?
Ich gucke es mal, dass ich es organisieren kann wegen der Arbeit. Wird zwar schwierig, aber mal gucken.
Why not? Wenn du es organisieren kannst, ich komme mit. Dann sehen wir uns da. Da bin ich dabei, aber ich weiß gar nicht, für wen ich weniger gern bin.
Ja, aber es wird schon schwierig. Fußball.
Für den italienischen Fußball, ne?
Ja, wenn Barca sein Level hält, so wie jetzt am Wochenende, dann als die 4-1 gegen, Valladolid gewonnen haben, zweimal Lewandowski, dann wird das schon schwierig. Aber
gerade Lewandowski, ne? auch der zurück in München. Wir sehen uns ja in einer anderen Gruppe noch mit Man City und Dortmund. Haaland zurück in Dortmund. Also es wird auf jeden Fall die Champions-League-Gruppenphase des großen Wiedersehens bei Inter. Ja, mit Lukaku. Mal sehen, wann ihr Chelsea bekommt. Was ist dein Tipp? Was macht Inter in der Champions League dieses Jahr?
Das ist so schwierig. Also wenn ich mich jetzt wirklich drauf festlegen müsste, würde ich sagen, es wird nur die Europa League. Ich hoffe es zwar, dass sie halt mindestens zu Hause gegen einen der beiden gewinnen werden und dann halt auswärts eins der beiden Spiele auch nicht verlieren werden, vielleicht sogar beide unentschieden. Also sagen wir es so, wenn ich es jetzt mal so durchgehen müsste, gegen Bayern hoffe ich ein Unentschieden zu Hause und auswärts auch, Barcelona zu Hause schlagen, auswärts vielleicht ein Unentschieden und gegen Pilsen müssen halt beide Spiele gewonnen werden, sonst ist es eh schon vorbei, bevor du überhaupt spielst.
Aber mit der Rechnung bist du in der K.O.-Phase, sag ich dir. Also wenn das tatsächlich so kommen sollte, wie du sagst, von den Punkten, dann reicht das für die K.O.-Phase.
Also sagen wir so, man kann auch gegen Bayern beide verlieren, aber gegen Barcelona darfst du auf jeden Fall zu Hause nicht verlieren und am besten auswärts auch ein Unentschieden.
Ein kleiner Tipp aus Frankfurt, ihr müsst einfach alle Karten im Camp Nou kaufen. Ja. Dann ist die Stimmung so gut, dass Barca nicht mehr gewinnen kann.
Ja, das stimmt.
Danke nochmal für die Idee aus Frankfurt. Gruppe E. Stadtrivale AC Milan, also Stadtrivale von Inter mit dem FC Chelsea, die letztes Jahr mit Juve in der Gruppe waren, Red Bull Salzburg, da darf man auch Red Bull sagen, ist ja nicht RB, und Dynamo Zagreb aus Kroatien. Machbar und wenn ich ehrlich bin, alles andere als K.O.-Phase wäre ein bisschen enttäuschend.
Ja, das wäre auf jeden Fall peinlich. Also Salzburg kann zwar ärgern, siehe vor 2 Jahren, als sie fast Atletico in der Gruppe da rausgehauen haben. Aber trotzdem, also...
Aber sie haben keinen Haaland mehr, sie haben keinen Adeyemi mehr.
Nein, aber... Nee, und Milan hat auch, meiner Meinung nach, man sieht es auch jetzt, seinen nächsten Schritt gemacht einfach. Die werden dieses Jahr in Europa stärker sein. Und selbst wenn sie quasi so in Neuland Champions League wären wie letztes Jahr, müsstest du auch Salzburg in deiner eigenen Gruppe eigentlich raushauen.
Und wir hatten letztes Jahr, also Lorenz und ich, da noch im Podcast drüber gesprochen, als Milan eben verloren hat, also was heißt verloren hat, es am Ende eben nicht geschafft hat, am letzten Spieltag sich für die K.O.-Phase der Champions League zu qualifizieren, waren wir uns aber sicher, dass es genauso laufen wird wie auch bei Inter im Jahr zuvor. Also da hatte man es auch nicht geschafft, ist in der Gruppenphase ausgeschieden, das Jahr drauf in die K.O.-Phase gekommen. Und wir haben gesagt, das wird Milan genauso passieren. Das erste Jahr in der Champions League nach so langer Abstinenz ist einfach schwierig, gerade wenn du viele Spieler hast, die noch keine Champions League-Erfahrung haben oder eben noch nicht so viel. Aber im Jahr drauf wird es besser. Und dementsprechend sage ich dir, Milan kommt in die K.O.-Phase. Ich bleib dabei mit dem FC Chelsea, Salzburg in die Euroleague und Dynamo Zagreb hat sich auf die Liga und den Pokal in Kroatien zu konzentrieren.
Ja. So, was sagst du zur Gruppe H? Da gibt's ja auch wieder ein gutes altes Wiedersehen. Du weißt, was ich meine.
Das weiß ich. Das wird das Wiedersehen auf jeden Fall für Angel Di Maria sein. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon und Maccabi Haifa aus Israel. Di Maria, Ex-PG, Ex-Benfica-Spieler, jetzt mit Juve.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, geil. Mhm. Stimmt, jetzt wurde
doppeltes Wiedersehen. Also, stimmt. Dieses Jahr gibt es viele Wiedersehen in der Champions League. Ich sag's dir so, Benfica habe ich mein Trauma noch von 2014, der Europa League-Saison, wo man das Spiel gegen Benfica im Halbfinale verloren hat, das Finale im eigenen Stadion dadurch verpasst. Kann gefährlich sein, sind Spiele, die du irgendwie gewinnen musst, mit Ach und Krach, gerade im, ich glaube, Estadio da Luz heißt es in Benfica, ganz schwieriges Pflaster, aber... Ja. Ich sag, ein Unentschieden bei Benfica, ein Sieg zu Hause, muss Pflicht sein. Maccabi Haifa, starkes Team, israelischer Meister, hat sich in der Qualifikation zur Champions League gegen Apollon Limassol durchgesetzt. Nicht zu unterschätzen, gerade Stimmung in israelischen Stadien, auch sehr schwierig zu bespielen, hat so ein bisschen, nicht ganz so krass, aber auch so ein bisschen natürlich was von den türkischen Stadien, wo man ja auch echt ungern zu Gast ist, einfach aufgrund der Atmosphäre, also da irgendwie 2 Siege einfahren. Und PSG, muss ich ehrlich sagen, sehe ich uns noch nicht gewinnen, weil klar, Juventus spielt auch gegen stärkere Mannschaften besser als gegen kleinere, das ist gut. PSG aber Messi, Neymar, Mbappé im Sturm und unsere Abwehr besteht aus Bremer, De Chilio und Gatti.
Ja.
Nichts gegen diese drei Jungs, aber wenn du dir die Offensive von Paris anguckst und unsere Defensive und auch in der CDA siehst, wie unsicher das Ganze hinten noch ist und sich einfach noch nicht so gefunden hat, dann muss man da aufpassen, nicht unter die Räder zu geraten. Und gerade in Paris, aber auch in Turin. Und dementsprechend hoffe ich darauf, dass Juve einfach eins dieser beiden Spiele gewinnt. Eins Paris, eins Juve, sag ich. Und am Ende wird es dann trotzdem knapp, wer als Erster oder Zweiter in die K.O.-Phase geht. Also Juve und Paris gehen weiter, Benfica in die Europa League und Maccabi fliegt raus. Deine Einschätzung von Juve?
Ja, sehe ich auch so. Um Platz 1 wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Benfica wird relativ leicht Dritter, also locker Dritter. Wenn die beiden unentschieden spielen, könnte vielleicht sogar Benfica auf Platz 2 noch irgendwie kratzen. Das
ist könnte, die Gefahr, die ich auch sehe, ja, tatsächlich.
Könnte theoretisch, weil Benfica hat schon mit Neres, der bei Donetsk war, früher bei Ajax, also die haben schon echt einen verdammt starken Kader, letztes Jahr Viertelfinale und haben ja wirklich Liverpool extrem geärgert. Und ja, könnte eng werden, aber glaube ich am Ende nicht.
Also wenn ich das richtig sehe, sagen wir Juventus, Milan und Inter gehen durch. Du sagst auch Napoli geht durch. Da sag ich, da geht's in die Europa League runter. Ja, Inter schwierig, werden wir sehen. Juve gegen PSG, Kopf-an-Kopf-Rennen und Milan gegen Chelsea. Milan und Chelsea sollten es eigentlich relativ easy haben. Europa League-Auslosung, da ist die Roma jetzt mit dabei und ich sag's dir auch, wie wir es letztes Jahr über die Conference League gesagt haben, die Roma ist für mich Favorit, auch in der Europa League als amtierender Conference League-Sieger. Ich habe mir tatsächlich Union Berlin oder den SC Freiburg gewünscht, dann hätte man da schön hinfahren können. Müssen wir eben ab 16. Finale drauf hoffen. Betis Sevilla, Helsinki und Ludogorets Razgrad aus Bulgarien sind die Gegner. Brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen, werden wir uns vor den Spielen auf jeden Fall nochmal drum kümmern, um die Gegner, aber so ein Blick auf die Gruppe sagt mir machbar. Ich bin nur froh, dass man nicht auf Bodo Glimt getroffen ist.
Ja.
Roma-Fans erinnern sich sechsmal.
Ja. Auf jeden Fall. Also,
kleiner frecher Spruch.
Das sollte relativ klar sein. Roma auf Platz 1, Betis Sevilla, spanische Pokalsieger auf Platz 2. Ludogorets, der FC Bayern aus Bulgarien, 11-mal in Folge bulgarischer Meister, aber ich meine bulgarischer Meister, bitte. Helsinki, finnischer Meister, aber ja, für die Statistik.
Nee. Das ist auch gut zu wissen. Ich verfolge die bulgarische Liga nicht so, also für mich ist das eine interessante Info am Ende doch noch gewesen, dass die als Meister reingegangen sind. Du weißt ja mittlerweile gar nichts mehr, also gerade in der Conference League spielt dann irgendwie der Elfte aus der sanmarinischen zweiten Liga auf einmal doch europäisch. Also ich komme da auch nicht mehr so ganz mit.
Ja, sagen wir so, ich habe ein bisschen Statistik gewälzt, kennst mich doch hier, so ein bisschen paar News reinbringen, aber gut, es ist nur der bulgarische Rekordmeister der letzten 10 Jahre, deswegen egal, ja. Und Lazio hat auch eine relativ leichte Gruppe mit Feyenoord Rotterdam, Midtjylland aus Dänemark. Ja, schon, würde ich sagen. Feyenoord maximal, aber dass sie ein bisschen die ärgern könnten, also die können die ärgern, aber Midtjylland und Graz, nein.
Also ich finde die deutlich schwerere Gruppe als die Roma erwischt, aber natürlich Pflicht. Also wenn du da als italienische Mannschaft bist mit einer holländischen, einer dänischen und einer österreichischen, dann muss das Weiterkommen gesichert werden. Wichtig ja, auch für die UEFA 5-Jahres-Wertung. Ne? Deutschland hat Italien jetzt wieder überholt. Wir haben da ein bisschen wieder was gut zu machen. Mag vielleicht mit einer nicht funktionierenden WM-Qualifikation zu tun haben, habe ich so gehört. Aber dann muss man es eben über den Clubfußball wieder richten.
Ja. Ja, in der Conference League. Genau. Ja. Da hat die Fiorentina eine nette Gruppe erwischt mit Başakşehir aus der Türkei, waren Vierter letztes Jahr. Hearts of Midlothian, die waren Dritter in Schottland, also quasi die Besten vom Rest außer Rangers und Celtic.
Hearts of Midlothian, also schottische Mannschaft, sorry, aber das klingt für mich nach einem Namen einer Rockband.
Also, ja, irgendwie schon, ne?
Das ist wirklich fantastischer Name. Allein dafür haben die eigentlich schon so ein bisschen meine Sympathie. Also wer sich so einen Namen gibt, fantastisch.
Ja, und dann haben sie noch den lettischen Meister. Früher war es dauernd Skonto Riga und jetzt ist es irgendwie so ein anderes Team.
Riga Skola.
Ja, Ich hab Rigas Futbola Skola, genau. Ich habe da extra mal geguckt, weil ich habe von denen noch nie was gehört. Ich kenne nur früher, dass Skonto Riga regelmäßig in Lettland Meister geworden ist.
Die Hauptstadt, ne? Also die ja. In Lettland macht die Hauptstadt vor, wie man Meisterschaften gewinnt. Ja. Hertha BSC hat nach der Telefonnummer gefragt, habe ich gehört, aber schauen wir
Richtig.
Mal.
Richtig. Aber das sollte ganz klar an die Florentiner gehen. Bajekşehir, türkisch, wie du gesagt hast, eklig zu spielen, aber die Schotten sind auch nicht zu unterschätzen zu Hause.
Kämpfer. Das sind absolute Kämpfer.
Aber sagen wir so, wenn die auswärts in beiden Spielen unentschieden holen, dann sollte das am Ende auf jeden Fall für Platz 1 reichen.
Soweit unsere Reaktion zur Auslosung der UEFA Champions League. Schade, dass Lorenzo jetzt seine Meinung dazu nicht abgeben kann, aber irgendwie kriegen wir das über Social Media noch nachgereicht. Für die es interessiert. Stehen jetzt noch ein kleines Transfer-Update an, sowie ein kleiner Blick über den Teich. Da sind nämlich auch drei Italiener absolut am Eskalieren. Aber das alles nach einer ganz kurzen Pause. Wir melden uns gleich zurück. Bis dann.
Werbung.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause mit dem Transfer-Update. Und ich würde sagen, wir halten es kurz, was so passiert ist in der Woche. Wir nähern uns dem Deadline-Day. Ein paar Deals sind durchgegangen, ein paar Deals sind noch in der Schwebe. Und beispielsweise gerade eben vermeldet, wir nehmen Montagabend auf, der Deal von Fabian Ruiz von Napoli zu PSG ist wohl so gut wie durch. Ich habe das hier bei mir unter 95% notiert. 23 Millionen Euro Ablöse laut Gianluca Di Marzio. Dementsprechend sage ich, wird da nichts mehr passieren. Spannend wird sein, ob Keylor Navas im Gegenzug zu Napoli geht.
Ja, auf jeden Fall denke ich schon noch. Vielleicht wird es am letzten Tag passieren, aber das wird auf jeden Fall noch passieren, weil wie schon zuletzt erwähnt, Donnarumma hat vom Trainer die klare Nummer 1 bekommen und da wird Navas auf jeden Fall gehen.
Jetzt möchte ich natürlich mit dir über das Gerücht sprechen, was die letzten Stunden viral gegangen ist, was in Italien komplett auf offene Ohren gestoßen ist. Denn dass CR7 in dieser Saison unbedingt Champions League spielen möchte, ist kein Geheimnis. Immer wieder wurden italienische Namen genannt, sogar von einer Rückkehr zur alten Dame aus Turin war die Rede. Aber jetzt verdichten sich die Hinweise auf eine Stadt südlich des Piemont, die Stadt von Diego Maradona. Cristiano Ronaldo zum SSC Neapel. Wie verrückt klingt das? Und sagst du, der Journalist, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, hat eine Menge geraucht?
Ja, denke ich schon. Also klar, macht Sinn mit Champions League und dies, das, Ananas. Aber ich meine, das Napoli soll ja gesagt haben, 120 Millionen plus Ronaldo und United soll 100% das Gehalt von Ronaldo noch immer zahlen. Also das klingt so absurd und so, also wer sich darauf einlässt, ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also
Napoli ist wohl auch bereit, 100 Millionen für Osimhen zu akzeptieren, weil dann wird so ein bisschen das Gehalt mit Ronaldo verrechnet, ne? So ja, 20, 30 Millionen. Und Ronaldo soll sein Ja-Wort an Napoli gegeben haben, behauptet jedenfalls Sport Mediaset in Italien. Oh, ich bin gespannt. United ist bestimmt nicht abgeneigt, ihn loszuwerden. Ronaldo will Champions League spielen. Napoli wäre bereit, ihn zu nehmen. Puh, ich weiß nicht, also ob da noch was geht. Aber wenn was geht, dann wäre das der absolute Transferhammer des Sommers.
Ja, ich bleibe aber noch immer dabei, dass Ronaldo wahrscheinlich zu Atletico gehen wird und keiner wird es erwarten. Das war schon die ganze Zeit Gerücht. Das wird auf die letzte Sekunde wie Griezmann letztes Jahr. Ich habe mit Leuten schon gewettet, dass das so passieren wird, dass der noch zu Madrid gehen wird, was das angeht. Okay. Auf letzten Drücker, ja. Nike-Ausrüster, das spricht alles dafür.
Jetzt wird dann hier schon gemutmaßt. Ich sag, also Ronaldo zu Napoli, ich habe es bei 40% Wahrscheinlichkeit eingestuft. weil es schon Sinn machen würde für beide Parteien,
ja, ja, klar.
Aber am Ende doch ein bisschen schwer realisierbar, einfach gerade bei Napoli. Du weißt, De Laurentiis beharrt sehr gerne darauf, die Bildrechte seiner Spieler zu bekommen, das wird Ronaldo auf gar keinen Fall akzeptieren. Ich sag, Ronaldo bleibt aber bei Manchester United, qualifiziert sich mit denen für die Champions League und ist dann doch wieder happy. Das ist so meine Einschätzung zu diesem ganzen wilden Cristiano Ronaldo-Gerücht. Aber natürlich, wenn er zu Napoli gehen würde, das wäre ein neuer Gott für die Stadt. Die würde komplett eskalieren.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja noch ein paar andere nette Dinge sind passiert. Nämlich, Umtiti ist jetzt endgültig wirklich fix auf Leihe zu Barcelona gegangen.
Von Barca zu Lecce, das musst du dir mal vorstellen.
Ja,
das klingt irgendwie für Umtiti nicht sonderlich gut, aber wenn man überlegt, was er für eine Rolle gespielt hat, finde ich es einen interessanten Schritt. Serie A spielen, in einer schönen Stadt wohnen, in einem schönen Land wohnen. Und er hat ja auch selber gesagt, er hat von Lecce noch nie viel gehört, aber Freunde haben ihm nur das Beste davon erzählt und er macht gerne Urlaub in Italien. Und ich glaube, der genießt jetzt einfach nochmal die restlichen Jahre seiner Karriere und hat seinen Spaß. Er ist Weltmeister, was will er noch?
Naja, saß jetzt gegen Empoli schon auf der Bank, kam aber nicht rein. Aber was ich vermute halt, dass es auch mit der Auslandsregelung zu tun hat. Dass quasi Barcelona zwar das Gehalt zahlen muss, aber dass halt die Steuerregelung anders ist. Deswegen, der hat bis 26 bei Barca Vertrag, der wird jetzt du musst ja 2 Jahre in Italien quasi arbeiten, damit das quasi gültig wird. Und deswegen, der wird auf jeden Fall auf 2 Jahre bestimmt verliehen. Und dann ist ja noch...
Dann mit Di Maria passiert, ne? Der hat ja ein Arbeitspapier von einem Jahr von Juve, aber irgendwie wird sich da ja schon was machen lassen.
Ja, dann ist Belotti hat endlich mal einen neuen Club gefunden.
Wir haben alle darauf gehofft, dass er zu diesem Club geht. Der Club hat gehofft, die Fans haben gehofft, Belotti hat gehofft und jetzt ist es passiert.
Ja, dann haben sich ja deine Jungs noch Milik, der bei Napoli früher war, von Marseille ausgeliehen, 1 Million Leihe und 8 Millionen Kaufoption. Das ist ja auch nicht schlecht. Muss man sagen.
Zu den Konditionen muss ich ehrlich sagen, also die Roma verstärkt sich mit Belotti, Juve nochmal, also als Backup, Juve nochmal mit Milik. Finde ich jetzt keinen schlechten Deal. Depay-Deal ist ja geplatzt. Folgender Grund, man hat das Geld, was man für Depay bereit war auszugeben, so geplant, dass man vorher Rabiot verkauft. Da war er auch in Verhandlungen mit Manchester United. Fragte nach 10 Millionen Gehalt, das wurde abgelehnt. Dementsprechend blieb Rabiot bei Juve. Und man hat ein bisschen umdisponiert und jetzt ist Milik geworden. Und ganz ehrlich, zu den Konditionen, Arkadiusz Milik zu bekommen, wurde ja auch eingewechselt gegen die Roma in der 77. Minute für Miretti. Also hat die ersten Minuten auch schon in Bianconero absolviert. Finde ich einen guten Deal für Juve, finde ich einen guten Deal für Milik. Haben beide Seiten was von.
Ja, und den teuersten Transfer jetzt in der letzten Woche, den haben ja wie heißen sie, von Watford und Udine, der Besitzer, hat den hingelegt. Die haben nämlich den Camara, den Rechtsverteidiger, haben die quasi getauscht. Es ist wieder so ein dubioses Ding von Giampolo Pozzo wieder hier. Für 19 Millionen ist der rübergewechselt zu Udine, von Watford zu Udine und direkt wieder an Watford in die zweite englische Liga zurückverliehen. Und er ist ja Eigentümer von beiden. Das ist wieder so ein, nennen wir es Bilanzgeschiebe. So wie es Barca mit Arthur gemacht hat.
Genau, so ein Pjanic-Arthur-Ding tatsächlich, ja.
Und quasi, also ist wahrscheinlich so ein Bilanzding, aber den richtigen Transfer teuer der Woche, finde ich, hat halt Bergamo gemacht. Die haben sich Højlund, so ein dänisches Stürmertalent aus Graz.
Noch ein Namen, den wir neu lernen müssen nach Kvaratskhelia.
Für 17 Millionen haben sich den geholt. Der hat ein halbes Jahr jetzt bei Graz gespielt, richtig geliefert in Österreich, eigentlich eher so Salzburg-mäßig geliefert. Und den haben die sich für 17 Millionen jetzt geholt vom vorgestern. Also
irre.
Richtig
irre. Ja. Also ich muss ja, glaube ich, nicht sagen, was einfach diese Gelder angeht. Es wird immer absurder und es wird immer mehr wie in England, wo ein Zweitligist 60 Millionen hinblättert. Also es ist verrückt. Ich habe dir sonst noch einen mitgebracht. Malek Thiaw ist fix von Schalke 04 zum AC Mailand. Heute fix geworden, heute Abend. Auch das ist durch. Adnan Januzaj, falls er dir noch was sagt, ich habe ihn auch safe falsch ausgesprochen. Das große belgische Talent von damals, groß gehypt, war auch bei Barcelona, wenn ich mich nicht irre. Könnte zu Venezia wechseln. Wahrscheinlichkeit 85% habe ich dem gegeben. Wäre auf jeden Fall ein guter Deal für Venezia in der Serie B, um direkt wieder in die Serie A hochzugehen. Und wo man bei Serie B ist, da hat Como Patrick Cutrone verpflichtet. Auch ein sehr starker Transfer. Und ganz interessant, hier Neuzugang Cesc Fabregas bei Como ist ja auch Miteigentümer. Und jetzt neuerdings auch Thierry Henry ist jetzt ebenfalls Miteigentümer, hat sich 1% von Como gesichert. Also mal sehen, ob Como das neue Monster wird. Ich bin gespannt.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant, was die da noch so zusammenschustern. Weil, ja, Eigentümer vom Club und noch Spieler sein, vielleicht würde noch Präsident und Trainer, wer weiß.
Und Spieler, die schon gewechselt sind, aber in ihren neuen Ligen wirklich abreißen, Italiener, die funktionieren auch manchmal außerhalb der Serie A, ich weiß, klingt verrückt, aber wenn man über den Teich schaut, Toronto FC, Bernardeschi, Insigne und Crescito sind dahin gewechselt und am Wochenende Sieg gegen Charlotte, Insigne zum 1-0, Assist von Bernardeschi und jetzt darfst du raten, 2-0 von Bernardeschi, Assist von?
Insigne.
Also das wirklich einmal fancy. Fair durchgetauscht.
Ja, ja. Einmal links rums her. Und die beiden haben ja richtig besser geballert. Insigne 7 Spiele, 4 Tore, 2 Assists. Bernardeschi auch 7 Spiele, 5 Buden, 2 Assists.
Das muss dir mal geben. 9 Tore, 4 Assists in 7 Spielen, allein nur von den beiden. Das ist eine Offensivmacht. Und ich finde es so schade, dass die aus der Serie A raus sind.
Ja. Also das habe ich ja wirklich dazu gebracht, dass ich mir von Toronto auf der Zone die Highlights angucke. Nur deswegen.
Ich glaube, das schreit danach, dass wir mal wieder mit dem MLS-Podcast quatschen, weil die können uns, glaube ich, ein bisschen mehr noch dazu erzählen. Also die sind, glaube ich, auch in Toronto, die werden ja richtig vergöttert, die drei, beziehungsweise die beiden. Und die sind auch so sympathisch, wie die sich geben. Also ich sag's dir, wenn Bernard nicht unbedingt gerade sein Englisch auspackt, sehr professionell.
Ey, ich bin fast umgefallen vor Lachen, ey.
Bei seiner Präsentation, als er den Club-Slogan ins Mikrofon gebrüllt hat, das war fantastisch. Also ich habe selten so viel Fremdscham gehabt.
Naja. Aber allein die Tore, die Jungs da drüben schießen, das ist schon richtig, also die Art der Tore, dieser Seitfalls hier von Insigne, das ist ja der Wahnsinn. Oder dieser lange Schlenzer von Bernardeschi, also das würde selbst in Italien würden die Dinger noch reinfliegen in die Buden wie sonst was.
Also schaut euch unbedingt an, Tipp von Max und mir, direkt YouTube, DAZN, was auch immer, schaut euch an, MLS und verfolgt ein bisschen Toronto FC, was ja mittlerweile eher so ein bisschen italienischen Flair bekommt. Aber klar, es ist eine Stadt mit vielen italienischen Immigranten, das passt einfach und dementsprechend bin ich gespannt, was da noch passiert. Ich würde es den beiden auf jeden Fall gönnen, natürlich auch Crescito, wenn die dem Club direkt zum Titel verhelfen. Ist ja ein bisschen anderes Ligasystem als bei uns.
Ja, das stimmt. Aber im Moment hängen sie ein bisschen im Mittelfeld rum, aber die werden sich auf jeden Fall noch fangen und werden auf jeden Fall in den Playoffs spielen, da bin ich mir ganz sicher.
Und dann geben wir natürlich noch ein kleines Shoutout an Gianluca Scamacca, der bei West Ham rasiert, sie jetzt für Europa warm geschossen hat. Und natürlich auch Pellegrini, der unter der Woche in unserer Bundesliga in Deutschland mit Eintracht Frankfurt 4-3 in Bremen gewonnen hat, also auch absolut irres Spiel. Bei den Italienern läuft's.
Ja, Scamacca hat ja in den Playoffs gegen Vibor, gegen ein dänisches Team, hat er ja West Ham in die Conference League geschossen. Beim 3-0 zu Hause hat er sein erstes Tor gemacht. Beim Rückspiel 3-1 hat er auch eine Bude gemacht. Also läuft bei ihm.
Und damit sind wir eigentlich auch am Ende der Folge. Und natürlich unsere neue Tradition zu dieser wunderschönen Serie A-Saison ist die Abschlussfrage, die am Ende in die Runde gestellt wird. Heute sind wir nur zu zweit, letzte Woche ja auch. Musste sich Lorenz ja auch ein bisschen früher verabschieden. Ab nächster Woche sind wir dann wieder zu dritt am Start. Aber ich bin gespannt, Max, du hast es diese Woche wieder vorbereitet. Welche spannende Frage zum Abschluss hast du dir überlegt?
Oh ja, da geht's um deinen Liebling, Vlahovic. Nämlich, so, es sind quasi zwei Fragen in einer. Dieses Freistoßtor, sein wievieltes Serie A-Tor war das?
Oh, super. Dann darf ich mich als Juventino direkt blamieren und als Podcaster.
Also allgemein, also Florenz und Turin.
Boah, ist eine gute Frage. Also ist es jetzt das...
Ich gebe dir einen Tipp, wie viele Serie A-Spiele. 116 Serie A-Spiele sind das. 116 Serie A-Spiele,
okay. Das heißt, er spielt seit roundabout halt 3 Jahren in der Serie A. Letztes Jahr war so richtig sein Durchbruch. Ah, okay. Es wird jetzt peinlich. Okay, ich gehe das jetzt Jahr für Jahr durch. Ich sage, in seinem ersten Jahr schießt er roundabout 11, 12. Im zweiten ist er dann noch mehr eskaliert, schießt 21. Dann sind wir jetzt bei 3 und na, dann sind wir doch bei 33. Dann hat er nochmal bei Juve ein paar reingehabt. 35 nochmal drauf. Und dann dieses Jahr, okay, ich sag, das war Vlahovic 42. Es war Vlahovic 47. Serie A-Tor.
Ah, knapp vorbei, 54.
54, okay, so verkehrt war es dann ja vielleicht doch nicht.
Und 8 Assists, 9 gelbe Karten und eine glatte rote.
Das habe ich gar nicht vor Augen, die rote Karte. Ja. Aber er ist auch Brecher, also.
Ja.
Und emotional.
Ja, und die zweite Frage war, sein wievieltes Karrieretor war es? Jetzt mal Club-Freundschaftsspiele und Junioren-Nationalmannschafts-Freundschaftsspiele weggelassen. Er hat 200, ich sag dir die Zahl, 213 Spiele hat er in seiner Karriere bisher gemacht. 213
Spiele.
Club-Freundschaftsspiele und Club-Freundschaftsspiele und Junioren-Nationalmannschaftsfreundschaftsspiele weggelassen. Profispiele. Also alles.
Okay.
Richtig.
Wie viel waren das? 200? 213. Dann rechne ich das einfach so ein bisschen hoch wie eben und sag, Vlahovic hat 104 Tore geschossen.
Fast, es ist noch zweistellig. Noch
zweistellig. Dann korrigiere ich ein bisschen nach unten und sag 94.
Oh, 98.
Und wieder knapp. gib mir noch ein bisschen Zeit gemacht. Mit Vlahovic bei Juve und ich kenne den Mann besser als er sich selbst. Kommt noch.
Naja.
Aber schöne Fragen auf jeden Fall. Wieder was gelernt über Dujan. Wie der Hashtag gerade bei Juventus rumgeht, Dujan Sessuale. Ne? Also man ist sehr, sehr heiß auf ihn bei Juve und freut sich auf die Zukunft.
Ja, also nach dem Tor hat er sich die Frage verdient, zu ehren.
Absolut.
Nach dem Tor.
Das würde mich eigentlich nochmal zurück zu dir bringen. Wenn wir jetzt sagen als Rubrik, das Tor des Spieltags, wer hat das bei dir gewonnen? Gab ja viele geile Buden. Ist ja echt schwer auszuwählen.
Boah. Ja, es gab ja echt einige. Also ich würde sagen, der uns am Freitag einfach das Genick gebrochen hat, nämlich Luis Alberto. Mit diesem rechts unter den Schlappen durchrutschen lassen in den Winkel. Zwar ein bisschen von Barella abgefälscht, aber sowas von in den Winkel und mit so einer Geschwindigkeit.
Ja, auf jeden Fall Props an dich, ihm dann den Award dafür zu geben. Bei mir ist es Dujan natürlich mit seinem Freistoß gegen die Roma, wie er den da unter die Latte nagelt. Fantastisch, nach 2 Minuten im Spiel. Ja, Traumstart absolut vom Serben. Und wir werden euch, der Community, würde ich einfach mal jetzt so behaupten, die beiden Tore in die Story morgen packen, also am Dienstag, und euch mal abstimmen lassen, was euch besser gefallen hat. Dujans Freistoß oder dann doch Luis Albertos Winkeltreffer. Max, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für das Gespräch und die Aufnahme. Ich hoffe, dir hat's gefallen, ich hoffe, den Zuhörern hat's gefallen, uns hier wieder ein bisschen über den Calcio labern zu hören. Und ich freue mich auf die englische Woche, die jetzt ansteht und natürlich dann das Wochenende mit dem Derby della Madonnina. Und dann ist ja auch bald wieder Zeit für die Champions League.
Ja, auf jeden Fall. Englische Woche, da wird's richtig ernst und dann geht's auch europäisch wieder richtig um die Nuss.
In dem Sinne, grazie, arrivederci, ciao, ciao.
Ich danke auf jeden Fall den Zuhörern und vergesst nicht, uns auf Spotify auch zu abonnieren und vielleicht hier eine Bewertung dazulassen. 2 einfache Klicks, die uns auf jeden Fall viel helfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.